Es ist einfach nicht zu fassen. Und weil es nicht zu fassen ist, möchte ich jetzt einfach mal eine spontane Aufnahme von Ungefragt machen, dem ungefragten Podcast mit mir, André Goldmann vom Büro für gute Websites. Ich habe heute meine Firma gerebrandet. Pixeldreher gibt es nicht mehr, das heißt jetzt Büro für gute Websites. Wer wissen möchte, warum, findet das in den Shownotes. Ist jetzt auch gar nicht Thema von dieser Folge. Thema von dieser Folge ist nach wie vor ich möchte es nicht Bast nennen, das ist der falsche Ausdruck, aber meine Entsetztheit über die Arroganz von Facebook. Ich möchte jetzt auch gar nicht irgendjemanden bashen, der auf Facebook ist. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, aber wer sich mit mir mal persönlich unterhalten hat, wird schon so ein bisschen meine Meinung zu dem Thema Facebook gehört haben. Nichtsdestotrotz, ich habe heute natürlich in dem Zuge von dem Rebrand und in dem Zuge, dass heute ja niemand sein Content über Facebook teilt, sondern eben im Wochenende ist, habe ich das Fenster mal genutzt und habe heute einen Post gemacht, in dem ich eben mitgeteilt habe, dass jetzt Pixeldreher das Büro für gute Websites ist. Und diesen Post habe ich natürlich auch mit ein bisschen Budget versehen, sodass ich eben auch wirklich die Menschen erreiche, die ich erreichen möchte und einige andere auch. Und das Ganze mache ich über meinen Business Manager Account. Ich bin ja selbst nicht auf Facebook, habe dazu allerdings eben ein Business Manager Profil anlegen müssen, damit ich diesen Business Manager eben nutzen kann. Und heute kam dann mal wieder so ein Knüller. Ich habe mein Budget reingestellt. Das ist gar nicht so wenig Geld, was ich da jetzt in die Hand genommen habe. Nur um diese Mitteilung jetzt ein bisschen zu pushen. Und nachdem ich die dann drin hatte, habe ich dann so die ersten Reaktionen festgestellt, wer das kommentiert hat, und haben auch sogar ein paar. Ich würde mich auch ganz gerne bedanken. Der Hammer ist nur, dass jetzt Facebook sich überlegt hat, da ich ja mein Profil, was ich für diesen Business Manager schon vor ein paar Monaten, das sind schon, glaube ich, 2 Monate, was ich für den angelegt habe, das ist ja ein sehr nacktes Profil. Und obwohl ich bereits meine Anzeigen quasi mit PayPal bezahlt habe oder zumindest das so hinterlegt habe, dass das alles da abgehen kann, hat mich Facebook jetzt nicht gesperrt. Nein, sie haben mich jetzt erstmal deaktiviert, bis sie meine Überprüfung, ich musste zur Überprüfung ein Profilbild hochladen, was zwar nicht genutzt wird, aber sie gucken, ob sie mich erkennen können, was auch immer sie dann machen, und dann wird mein Konto wieder aktiviert. So, jetzt habe ich da quasi Geld am Laufen und ich kann das nicht mal deaktivieren. Finde ich schon ziemlich ein Hammer. Man stellt sich das mal in echt vor, also in Offline-Leben, dass man quasi gerade irgendwo Geld reinschmeißt und da hat jemand einen Zugang zu deinem Portemonnaie und zieht da fleißig Scheine raus und du hast nicht die Möglichkeit, das Portemonnaie ihm wegzunehmen. Also das finde ich schon ziemlich interessant. Ich meine, ja, ich hätte die Möglichkeit, aber am Ende müsste ich trotzdem mein Laufzeitbudget, was ich eingestellt habe, minimum mal vollständig bezahlen. Selbst wenn das jetzt in der Stunde oder in 2 oder morgen oder sowas wieder freigeschaltet ist, ich finde es einfach ein Unding, dass ich mitten in einem Prozess, in dem ich Geld ausgebe, oder mal davon ganz unabhängig, mitten in einem Prozess, in dem ich mit meinen Partnern, mit meinen Kunden, mit Interessenten im Dialog bin, sagt Facebook zu mir, ist nicht. Du darfst nicht weiter kommunizieren. Du hast zwar gar nichts gemacht, aber wir möchten mal gerne wissen, ob du das wirklich bist, der da vor dem Ding sitzt. Überlegt euch bitte mal, was passiert, wenn ihr nicht ganz so klein seid. Ja, natürlich ist immer die Frage, ob das passiert, wenn man nicht so ganz so klein ist. Die Frage ist auch mal, was ist klein? Ich meine, ich habe da schließlich eine recht große Facebook-Seite mal drin gehabt in dem Profil. Ich muss auch dazu sagen, diesen Business Manager nutze ich seit ein paar Jahren. Also das ist jetzt nicht so, dass da keine Historie drin steckt und dass die nicht wissen würden, was ich schon investiert habe und auch was ich sonst über den Business Manager gemacht habe. Also es ist jetzt nicht irgendwie so ein leeres Ding, was es einfach so mal eben angelegt wurde. Und das ist einfach so ein Punkt, den ich ganz, ganz schwierig finde. Ich habe als Unternehmen eine Verantwortung, nämlich meinem Unternehmen gegenüber, und bin dadurch, dass ich meine Kommunikation wieder auf eine externe Plattform geschoben habe, so dermaßen abhängig von genau dieser Plattform. Und in diesem Fall geht es aber um den Dialog zwischen mir als Anbieter und dem Interessenten. Und dieser kann nicht stattfinden. Jetzt muss man dazu sagen, in meinem Fall jetzt gerade war das nichts Schlimmes. Ja? Man hat mir quasi alles Gute gewünscht und ich würde ganz gerne darauf antworten. Aber jetzt stellt man sich mal vor, man steckt gerade mitten in einem Shitstorm und dir wird auf einmal die Möglichkeit entzogen, zu reagieren. Das finde ich schon ein ziemlich heftiges Ding. Und natürlich kann man jetzt darüber denken, wie man will, ob der Goldmann das jetzt gut oder schlecht findet. Da geht es mir jetzt gar nicht drum. Ich möchte einfach nur die Augen öffnen oder es zumindest versuchen, dass du dir da Gedanken zu machst, ob es diese Abhängigkeit, ob das in deinem Interesse steht, dass du nicht die Möglichkeit hast, die dir eigentlich als Unternehmer zustehen muss. Damit meine ich jetzt auch nicht rechtlich zustehen muss, Facebook gegenüber, sondern ich meine das eher etwas global betrachtet, dass du dich vielleicht mehr darauf konzentrierst, auf Kanälen zu arbeiten, die du selbst in der Hand hast und nicht, wo du in diese extreme Abhängigkeit gerätst. Ich habe in der letzten Woche mit einem Kollegen von mir gesprochen, da ging es um meine Verabschiedung auf den Social-Media-Plattformen. Ich bin ja privat nicht mehr dort. Und was ich da kennengelernt habe, ist etwas, was mir bis dato vollkommen neu war, nämlich die Unsichtbarkeit von Unternehmen. Und das finde ich schon ein ganz starkes Stück, wenn man sich mal anschaut, von wem wir da eigentlich reden. Ich will da jetzt gar kein Personen- oder Unternehmensbashing betreiben, aber ich habe das Gefühl, dass es sehr, sehr viele Unternehmen abseits von den klassischen Kanälen, Facebook, YouTube, ja, danach gibt es in Deutschland schon relativ wenig, dass diese Unternehmen in ihrer Vermarktung dort stattfinden. Und sonst nirgendwo. Es gibt in Deutschland, würde ich sagen, im Online-Marketing-Bereich, wo ich ja zumindest mal als Person privat getargetet werden könnte, gibt es vielleicht eine Handvoll, wenn überhaupt so viel, die auf den, ich sag mal so, die Kanäle für Online-Marketing auch tatsächlich als solches betreiben, aber ihre eigene Vermarktung wirklich gut realisieren, weil sie eben auch dieses Angebot von den eigenen Kanälen entsprechend gut pushen. Ich habe das Gefühl, dass sich viel zu viele auf das verlassen, was ihnen zur Verfügung steht oder was sie eben über externe Plätze zur Verfügung gestellt bekommen, statt sich oft mal auf die eigenen Dinge zu konzentrieren, die man selber in der Hand haben könnte. Ich weiß, wir haben alle mit Pop-Ups mittlerweile die Schnauze voll davon, aber es ist immer eine Frage, wie man sowas integriert und wie intelligent man so etwas integriert. Ich will jetzt auch gar nicht auf Pop-Ups rumreiten oder auf irgendwelche Exit-Intents. Kann man schon halten, was man möchte. Mich stören sie auch. Aber der Kern ist nicht der Exit-Intent, der mich stört, sondern die Art, wie es integriert wird. Das ist das Gleiche mit Werbung. Ja? Wenn ich jetzt ein Spiel machen würde, steht mal alle auf und setzt euch hin, wenn ihr sagt, euch gefällt das Online-Marketing von heute. Ich würde wetten, ihr würdet noch in 10 Jahren stehen. Weil keiner von euch, die Online-Marketing war der falsche Ausdruck, Online-Werbung. Ich würde wetten, dass niemand, der gerade hier zuhört, dass die Online-Werbung von heute gerne hat. Ich würde wetten, dass fast alle, die gerade zuhören, wenn sie auf YouTube ein Video gucken auf ihr wisst schon, diese Anzeige überspringen Taste. Ich wette, ihr guckt gar nicht auf das Video, sondern die meisten gucken nur, dass dieser Button endlich erscheint, bis dieser Counter runtergezählt ist. Und so geht es uns ja mit ganz, ganz vielen Werbemöglichkeiten, die wir haben. Wir versuchen nach Möglichkeit, diese irgendwie zu umgehen. Ich meine, es hat ja seinen Grund, warum Werbeblocker so stark im Kommen sind, beziehungsweise schon vor vielen Jahren im Kommen waren. Einfach, weil die Werbung so schlecht ist. Sie ist einfach mal grottenschlecht. Und so ist es gefühlt auch bei den meisten Pop-Ups dieser Welt. Sie kommen einfach zu irgendwelchen unsäglichen Momenten, weil die Software, mit der wir diese erstellen, uns diese Möglichkeiten quasi nur zur Verfügung stellt. Es wird quasi gar nicht mehr der eigene Kopf angemacht, ob wir vielleicht über andere Dinge ein Pop-Up, wie auch immer wir das nennen, wir nennen es mal einfach so ein Layer. Ja, es hört sich irgendwie netter an als Pop-Up. Die Möglichkeit, so ein Layer einzublenden, sind in der Regel, der Nutzer verlässt mit dem Cursor die Website über die letzten 10% des Browserfensters. Der Nutzer hat 75, 60, 50, 40, was auch immer, wie viel Prozent gescrollt. Der Nutzer hat sich länger als 40 Sekunden auf der Seite aufgehalten und dann bekommt er ein Pop-up angezeigt. Das ist allerdings sowas von unsexy und vor allem nicht passend zu dem Kontext des Nutzers, dass es kein Wunder ist, dass wir diese Dinger in der Regel ausmachen. Nein, wir können bereits Online-Marketing, wir brauchen nicht irgendeine PDF, wir sind schlau, ihr wisst, was ich meine. Macht euch doch bitte mal zu solchen Sachen Gedanken, wie man sowas vielleicht besser integrieren kann. Das ist jetzt gerade ein ganz schöner Mix-Podcast. Ja? Wir sind eben gerade dabei gewesen, dass ich gesagt habe, konzentriert euch auf eure eigenen Kanäle. Deswegen komme ich da jetzt gerade drauf. Aber um ein bisschen den roten Faden festzuhalten, ich glaube, dass ihr viel mehr machen müsst, um die eigenen Marketing- Inhaltverteilungskanäle, nennt es wie ihr wollt, Content Seeding, dass ihr es einfach intelligenter machen müsst und dann seid ihr auch nicht so abhängig von eben diesen ganzen Netzwerken. Ich versuche zum Beispiel, und da kann ich jetzt mal so ein bisschen aus meiner Perspektive erzählen, der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen, dass ich wieder sehr, sehr viel Inhalt produziere für mein Wissensdurst-Magazin oder Journal. Und natürlich möchte ich, dass diese Inhalte auch gelesen werden. Das ist ja keine Frage, weil ich habe ja natürlich damit auch einen Zweck. Machen wir uns nichts vor. Natürlich möchte ich, dass man liest, dass ich das, was ich erzähle, auch durchaus selbst anwende und auch kann und beherrsche. Und das kann man natürlich am besten, indem man es auch niederschreibt. Und auch ich lerne da eine ganze Menge, weil ich mir viele Dinge dann einfach nochmal im Detail auch überlege. Und ich habe natürlich auch das Problem, wie viele andere, dass ich diese Inhalte auch an Mann kriegen muss, weil am Ende kann ich natürlich darauf hoffen, dass du irgendwann mal danach suchst und dann bei mir landest. Das wäre, sage ich mal, der Idealzustand. Aber damit du diese Inhalte natürlich auch über andere Kanäle kriegst oder dass ich dich überhaupt erreiche, muss ich mir natürlich Gedanken machen, wie ich diesen Shift von externen Marktplätzen hinkriege zu interner Reichweite. Ich hatte letzte Woche oder letzten Monat hatte ich im Termfrequenz 360 Podcast bereits mal von meinem größten Fuck-up erzählt, nämlich, dass ich zu spät in eigene Reichweitenmöglichkeiten investiert habe, beziehungsweise so gut wie gar nicht, da war es schon längst zu spät. Und jetzt mit dem Launch von gutewebsites.de habe ich es genau anders gemacht. Ich habe mir im Vorfeld viele Gedanken gemacht, über welche Kanäle ich meine Inhalte verteilen möchte, über welche eigenen Kanäle und wie ich diese am besten messen kann und vor allem, wie ich diese am besten integriere. Jetzt magst du vielleicht, wenn du auf meine Website gehst, anderer Meinung sein. Das gefällt dir vielleicht nicht und das passt für dich nicht. Das glaube ich dir auch, das möchte ich dir gar nicht ausreden. Für mich ist das jetzt auch eher eine Art Initiallösung. Das bedeutet, dass das bei mir nicht so bleiben muss. Was ich natürlich mache, ich messe das alles durch, zumindest bei denen, die es mir gestatten. Und ich schaue mir natürlich an, was funktioniert für mich, was funktioniert, besser gesagt, für die Zielgruppe gut, was stört nicht beim Konsumieren der Inhalte und was hat nach Möglichkeit eine hohe Conversion Rate auf mein jeweiliges Ziel. Also mal als Beispiel meine Newsletter-Anmeldung. Die habe ich auf unterschiedlichen Bereichen bei mir integriert. Ich habe eine Landingpage für meinen Newsletter gemacht. Ich habe allerdings auch in jedem Beitrag direkt unter dem Titel habe ich einen relativ großen Bereich für die Newsletter-Anmeldung. Ja, der könnte gerade bei Mobilgeräten erstmal an der Stelle stören oder vielleicht den Nutzer eher so nach dem Motto, ach, hier will schon wieder jemand meine Daten abgreifen. Bin ich vollkommen bei dir. Ich teste das gerade. Und das Ganze wird auch komplett durchgemessen, damit ich eben weiß, ob das funktioniert oder ob ich das vielleicht entfernen muss, weil dann Leute mehr nach unten scrollen und sich den Inhalt auch durchlesen. Weil ich kann natürlich mich nur für etwas begeistern, wenn ich überhaupt erstmal begeistert wurde. Das heißt, ich kann mich erst für den Newsletter begeistern, wenn mich der Inhalt gecatcht hat. Und das heißt, es würde Sinn machen, zum Beispiel die Newsletter-Anmeldung unter den Inhalt zu packen. Ich habe mich allerdings jetzt erstmal dafür entschieden, ihn oberhalb des Inhalts anzubieten. Einfach aus dem Grund heraus, dass der Leser, der zumindest mal die Headline gesehen hat und ein wenig gescrollt hat, Kenntnis davon hat, dass ich überhaupt einen Newsletter habe. Und wenn jetzt jemand den Inhalt gelesen hat und sich denkt, ach, da möchte ich jetzt aber gerne nächste Woche, weil bei mir erscheint jede Woche was, jetzt möchte ich nächste Woche den nächsten Beitrag nicht verpassen, dann wird er auch wieder nach oben scrollen, weil er hat es ja schon zur Kenntnis genommen. Wenn jetzt allerdings jemand zum Beispiel nach dem Lesen des halben Beitrages sich denkt, ach, jetzt hat er hier meine Frage beantwortet, ich gehe jetzt mal lieber woanders hin oder der hat durch einen internen oder externen Link sich rausgeklickt, dann sieht er ja gar nicht meine Newsletter-Box, wenn sie nicht da oben wäre, wenn sie jetzt in dem Fall ganz unten wäre. Und dann würde ich ihn nicht dazu bekommen, dass er sich eben meinen Newsletter holt. Und das fände ich ehrlich gesagt ziemlich blöd, nämlich einfach nur, weil er es nicht wusste. Und jetzt sagt ihr natürlich, ja, dann macht das doch etwas anders. Das mache ich auch, nämlich dann, wenn es sein muss. Und deswegen teste ich alles durch und versuche nach Möglichkeit wirklich vieles an Daten zu aggregieren. Nicht um Daten zu aggregieren. Es gibt genug da draußen, die einfach massiv Daten sammeln, um dann nichts damit zu machen oder einfach nur, weil man es kann. Ich sammle die Daten, und das sind gar nicht mal so viele, ausschließlich die, die ich brauche, um mein Ziel messen zu können und um meine Mikroziele messen zu können, die dann am Ende zu meinen Makrozielen führen. Und das ist etwas, wo ich glaube, dass das gut ist, indem man sich eben die Dinge, die man baut, auch bereits durchplant, wie man sie durchmisst, um diese dann zu optimieren. Ja? Entwickeln, analysieren, optimieren. Ihr kennt vielleicht alle von Hooked, dieses wunderbare Buch, diesen Kreislauf, wo man einmal etwas, eine Hypothese aufbaut, dann macht man einen Prototyp, dann baut man ihn, beziehungsweise man testet ihn, dann macht man ihn besser und dann geht das Ganze wieder in ein Kreislaufsystem rein. Man verbessert immer weiter kontinuierlich seine Seiten oder seine Inhalte, um wirklich für die Zielgruppe und für denjenigen, der das benutzen soll, wirklich das beste Nutzererlebnis zu schaffen. Und das ist am Ende etwas, was ich mit all meinen Elementen jetzt mache. Wir haben jetzt auch ein RSS-Feed. Jetzt kann man sagen, ja, RSS-Feeds, dann bist du aber 20 Jahre hinterher. Ja, natürlich bin ich jetzt vielleicht da jemand, der sagt, okay, ein RSS-Feed, ja, den kann man mal machen. Muss man aber nicht. Ich glaube allerdings, dass gerade im Bereich von Online-Marketing-Verantwortlichen sehr, sehr viele noch einen RSS-Reader benutzen, weil sie eben vielleicht auch gar nicht so sehr aktiv sind auf anderen Marktplätzen oder sie wissen, dass dort die Unternehmen, die Blogs oder Magazine, gar nicht mehr an sie herankommen können, weil eben Facebook da oder was, welches Netzwerk auch immer hier einen Reichweitenriegel vorgeschoben haben. Und deswegen abonnieren sehr, sehr viele RSS-Feeds nach wie vor. Also ich zum Beispiel, ich lese eigentlich im Bereich Online-Marketing fast ausschließlich RSS-Feeds, einfach weil ich mir Alternativen suchen musste. Dadurch, dass ich eben gar nicht mehr auf den Social Networks bin und fast, naja, nicht fast, das wäre jetzt übertrieben, aber viele gar keinen Newsletter haben. Aber eben einen RSS-Feed. Auch den muss man sich oftmals krampfhaft irgendwie ersuchen. Ich weiß zum Glück bei WordPress, wie die aussehen. Dazu muss man aber auch erstmal erkennen, dass es eine WordPress-Seite ist. Da hat man nach den Jahren irgendwann einen Blick für. Ansonsten kann man einfach auch an die Domain einfach mal /feed dranhängen. Bei jeder WordPress-Seite gibt es dann auch einen RSS-Feed. Viele von euch wissen das vielleicht gar nicht. Aber den kann man am Ende abonnieren. Und das mache ich natürlich auch. Und auch dieser ist natürlich, messe ich, wie viele auf den RSS-Feed abonnieren-Button draufklicken, damit ich eben ein Gefühl dafür kriege, wie viel am Ende tatsächlich vielleicht ihn auch abonniert haben. Und da sehe ich natürlich auch in meiner Auswertung, wie viel Traffic über RSS reinkommt. Und das ist für mich wichtig, weil ich natürlich diese Kanäle dann versuche zu optimieren. Wenn ich zum Beispiel feststelle, dass die RSS-Feeds stärker benutzt werden oder weniger genutzt werden, zwar viele Leute draufklicken, aber wenig Traffic drüber kommt oder zu viel, das geht gar nicht. Aber wenn ich einfach merke, ich müsste hier vielleicht noch was besser machen, dann gehe ich daran. Und ich schaue mir diese Elemente einfach an. Das nächste, was dann wahrscheinlich kommen wird, ich bin mir momentan ein bisschen unsicher, weil ich selber das Gefühl habe, dass das Thema bei Websites ein bisschen unpassend ist. Und ich glaube auch im Moment geht da der Trend eher weg von, sind die Push-Notification. Ich hatte das eine ganze Zeit lang bei Pixeldreher drauf und auch auf technicalseo.de. Dort habe ich es immer noch drauf. Dort melden sich tatsächlich auch regelmäßig Leute für an. Bei Pixeldreher war es allerdings eher so, dass sich das in einem wöchentlichen einstelligen Bereich abgespielt hat. Und natürlich könnte man jetzt sagen, das summiert sich mit der Zeit. Ja, das ist auch richtig. Das Problem ist nur, am Ende haben es zwar einige abonniert, ich glaube, das waren am Ende um die 40 Stück. Und wenn ich dann eine Push-Notification rausgeschickt habe, dann haben sich da vielleicht irgendwie mal 3-4 Leute drauf verirrt auf diese Push-Notification. Und für diese lohnt sich dann tatsächlich dieser Aufwand auch nicht, das zu betreiben. Damit meine ich natürlich nicht, das zu verschicken. Und das ist nämlich genau der Knackpunkt bei vielen Online-Marketing-Aktivitäten. Das Verschicken als solches geht, wenn man ein gutes System hat, relativ simpel. Ja, bei mir ist es so, dass zum Beispiel meine Newsletter, die schreibe ich zwar händisch, aber die sind in der Regel, ist das sehr, sehr vieles fertig. Also gut, ich habe jetzt auch ein sehr, sehr runtergebrochenes Layout, das ist auch mit Absicht, aber ihr wisst, was ich meine, das Verschicken geht in der Regel recht schnell. Das Problem ist nur, diesen Kanal zu etablieren, das dauert viel länger, weil ihr müsst am Ende natürlich zusehen, dass ihr diese Kanäle auch auf eurer eigenen Plattform vermarktet, damit sie eben auch genutzt werden, damit sich da Menschen für anmelden. Und mit jeder neuen Möglichkeit nehmt ihr einer anderen Möglichkeit, die vielleicht gut funktioniert, auch immer mehr Luft. Ihr kennt das selber, wenn ihr irgendwo auf eine Website kommt und das Erste, was ihr kriegt, abonniere jetzt meine Push-Notification, registriere dich jetzt für unseren Newsletter, möchtest du noch einen RSS-Feed haben? Da hat man das Gefühl, der Website-Betreiber nimmt mich nicht ernst, als wäre ich zu blöde zu sehen, was da am Ende für Möglichkeiten sind. Ja, natürlich müsste man jetzt sagen, Goldmann, du machst das doch selbst. Ja, ich mache das, aber ich mache das, zumindest glaube ich das, anhand der Daten zu sehen, alles sehr, sehr zurückgenommen. Ich möchte niemanden stören beim Konsumieren meiner Inhalte, weil am Ende diese ganzen Kanäle, die ich nutze, um meine Inhalte zu verteilen, dienen dem Zweck, die Inhalte zu konsumieren. Das heißt, wenn ein Mensch bei mir gestört wird, dieses Ziel zu erfüllen, seins wie auch meins, dann habe ich nichts gewonnen. Das heißt, ich muss, wenn ich solche Sachen integriere, auch immer daran denken, wie die unterschiedlichen Zielgruppen darauf reagieren. Das heißt zum Beispiel auch, das ist jetzt zum Beispiel ein Punkt, der in der nächsten Entwicklungsstufe im August bei mir auf die Website kommen wird, dass wenn ein Mensch bereits ein Newsletter-Abonnent ist und er kommt auf die Website, dann wird er diese Box für die Newsletter-Anmeldung dort gar nicht mehr sehen. Weil am Ende, wozu soll der die sehen? Er hat ihn ja bereits abonniert und es stört ihn beim Konsumieren der Inhalte. Und ich glaube, ihr wisst jetzt genau, worauf ich hinaus möchte. Diese Filigranarbeit, dieses Fingerspitzengefühl für diese Kleinigkeiten, die aber am Ende diese User Experience ausmachen zu dem, was sie eigentlich sein soll, nämlich ein gutes Gefühl beim Konsumieren der Inhalte. Und das ist, glaube ich, etwas, was man eben genau durch diese Kleinigkeiten eben schaffen kann, weil, ich sage jetzt mal aus seiner Sicht, er kriegt die Inhalte schneller und sage ich mal, für ihn angenehmerer Art und Weise präsentiert. Und aus meiner Sicht habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, sofern ich eine Alternative habe, an der Stelle, wo jetzt gerade diese Newsletter anmelde, Sektion ist, könnte ich zum Beispiel etwas anderes integrieren, wie zum Beispiel Teile, hier die klassischen Social Sharing Geschichten, weil ich vielleicht schon so ein Social Proof eh schon mit drin habe, weil er ja bereits mein Abonnent ist. Das heißt, er vertraut sowieso schon mal mir und meinen Inhalten mehr als jemand, der mich gar nicht kennt oder der vielleicht durch eine Suchmaschine auf den Inhalt gekommen ist. Warum sollte der diesen Inhalt jetzt teilen? Aber jemand, der ein Newsletter-Abonnent ist und auch auf den Link geklickt hat in dem Newsletter, den muss ich ja nicht nur davon überzeugen, wer ich bin. Und der wird vielleicht eher bereit sein, das Ding auch zu teilen, weil er ja etwas von den Inhalten hält, die er auf meiner Plattform bekommt. Oder zumindest mal wäre das eine Annahme. Und ich glaube, dass ihr wisst, was ich meine. Diese Investition in Kleinigkeiten. Und da gibt es auch einen wunderschönen Blog zu. Wie heißt der denn noch? Ich komme jetzt nicht drauf. Ich packe auf jeden Fall den Link mal in die Shownotes mit rein, weil ich glaube, der ist für jeden von euch eine Bereicherung. Und da kommt ihr auf ganz coole Ideen, wie ihr eure Websites in Details besser machen könnt. Und ich möchte euch einladen, in den nächsten Wochen hier vermehrt reinzuhören. Ich habe nämlich das Wochenende genutzt, mir mal Gedanken zu machen, wohin ich eigentlich mit dem 404-Podcast möchte. Ja, der ein oder andere wird sich vielleicht noch dran erinnern, den gab es mal. Vor einem Jahr, ein bisschen über einem Jahr, haben wir angefangen und wieder aufgehört. Wobei aufgehört vielleicht der falsche Ausdruck war. Mir fehlte, es hat sich damals einiges verändert in meinem Leben und in der Art, wie ich arbeite. Und vor allem ging mir auch so ein bisschen die Themenvielfalt aus. Das hatte auch ein Stück weit damit zu tun, mit dem, was ich zu dem Zeitpunkt gemacht habe oder wofür ich nach wie vor stehe und was ich auch gerne mache. Aber ich habe jetzt durch die, um jetzt auch mal so ein bisschen den Abschluss von dieser Folge zu machen, durch dieses Rebranding von Pixeldreher auf Büro für gute Websites hat das, was ich eigentlich als Mission schon die ganze Zeit vor mir hertreibe, nicht nur einen Namen bekommen, aber ich kann euch gar nicht genau sagen, wie das passiert ist, aber ich habe das Gefühl, dass ich auf einmal ganz, ganz viele neue Themengebiete habe, die mich jetzt begeistern oder für die ich mich begeistern kann. Und für alle Themenbereiche, für die ich mich begeistern kann, kann ich auch ohne Probleme sprechen und Inhalte produzieren, die in Form von einem Podcast zum Beispiel gut funktionieren für dich und wo du vieles rausziehen kannst. Diese Episode hier zum Beispiel gerade ist durch Zufall entstanden. Ich wollte eigentlich mich nur mal auskotzen über das Problem, was ich auf Facebook hatte. Und daraus entstanden ist, glaube ich, ein absoluter Mehrwert für dich und auch für mich, weil ich viele Sachen mal betrachtet habe aus einem anderen Blickwinkel. Und ich würde mich freuen, wenn du mir treu bleibst und in den nächsten Episoden wieder einschaltest. Wir werden uns zu spannenden Dingen unterhalten, was gute Websites eigentlich ausmacht. Und wir werden uns die einzelnen Bereiche von Websites mal anschauen. Also zum Beispiel, was gehört eigentlich in einen Website-Header rein? Da gibt es, ich will jetzt nicht schon zu viel vorwegnehmen, aber da gibt es je nach Website-Typ natürlich unterschiedliche Dinge, aber es gibt auch so grundsätzliche Dinge, die zum Beispiel ein Header erfüllen sollte und auch muss, auf mobiler Ebene, auf Tablet-Ebene und auch auf Desktop-Ebene. Und das machen wir mit den verschiedenen Bereichen einer Website. Und ich würde mich freuen, wenn du dann wieder einschaltest und wenn du jetzt Spaß an dieser Episode hattest, dann habe ich noch viel mehr Spaß, wenn du diese Episode mit einem Freund, mit einem Kollegen, mit wem auch immer, wo du glaubst, dass es ihm was bringt, teilst. Schick ihm das per E-Mail, schick ihm das per WhatsApp. Am Ende freue ich mich über jeden, der zugehört hat, über jeden, der etwas daraus für sich mitnehmen konnte. Und mein Brast von vorhin, wenn du den vergessen hast, vergiss ihn vielleicht nicht, sondern mach dir einfach mal dazu Gedanken. Aber mach dir vor allem mal Gedanken über diese Inhalte, die ich danach gesagt habe, weil ich glaube, ich bin davon fest überzeugt, da steckte vieles Wahres drin. Ich wünsche dir eine gute Zeit und wünsche dir jetzt eine schöne Woche. Bis dann, mach's gut, tschüss.